Und das ist das Schwierige an der Wissenschaft, weil so objektiv, wie man oft meint, dass sie wäre, ist sie natürlich nicht. Und das gilt ganz besonders für die neurowissenschaftlichen Daten, weil die Neurowissenschaft, das ist eine so komplexe Methode. Man kann diese Daten auf so viele verschiedene Weise rechnen. Und das, was wir draus machen, ist immer eine Geschichte, die man dann erzählen kann mit diesen Daten. Irgendwo muss man immer noch mit aller Bescheidenheit sagen, wir sind ganz am Anfang und was ich jetzt heute erzähle, stimmt schon morgen nicht mehr.
Meine Meditation ist ja auch die Praxis der Stille oder die Praxis des Nichtdenkens und vor allem des Nichttuns, wenn man so will. Und genau davor haben viele Menschen ja enorm Angst auch. Herzlich willkommen bei Die Kunst zu leben, deinem Lieblingspodcast für ein erfülltes, achtsames, ruhiges und wunderschönes Leben. Ich freue mich, dass du da bist. Heute widmen wir uns dem Thema Meditation. Und zwar diesmal von der wissenschaftlichen Seite. Was bringt Meditation eigentlich aus wissenschaftlicher Sicht? Was macht es im Körper sozusagen, wenn wir meditieren? Was hat es für einen Einfluss auf unseren Stress, auf unsere Gesundheit, auf unsere Ängste? Können vielleicht auch Menschen, die Depressionen oder zumindest depressive Episoden, Burnout-Erkrankungen, Angststörungen und vieles mehr haben, eigentlich von Meditation profitieren? Jetzt könnte man sagen, ja, wenn man dran glaubt. Heute habe ich einen wunderbaren Gast eingeladen, der uns das auch von einer wissenschaftlichen Seite bestätigen kann. Da muss man gar nicht dran glauben, sondern viele Dinge weiß man aus der Wissenschaft, weil man sie sehen und beobachten und messen kann, dass es tatsächlich funktioniert. Mein heutiger Gast ist Dr. Britta Hölzel in diesem Gespräch, eine Meditationsforscherin. Britta ist aber nicht nur Meditationsforscherin, sondern auch Diplompsychologin, Neurowissenschaftlerin. Das heißt, sie schaut Menschen seit vielen, vielen Jahren ins Gehirn beim Meditieren und kann beobachten, wie sich das Gehirn verändert, strukturiert und organisiert, wenn wir bestimmte Meditationspraktiken machen. Sie ist außerdem auch ausgebildete Yogalehrerin und verbindet sozusagen die Wissenschaft, die moderne Wissenschaft und Disziplin der westlichen Welt mit auch den tiefen Erfahrungen und den Weisheiten der östlichen Traditionen, ist also ein spiritueller, aber eben auch wissenschaftlich geprägter Mensch. Ja, und als Wissenschaftlerin untersucht sie die Menschen mit den sogenannten MRT-Verfahren dann eben, ja, während der Meditation. Und in diesem Gespräch haben wir tief darüber gesprochen, was wir heute über Meditation wissen, was wir heute auch beobachten können, was ganz klare Fakten sind und warum du meditieren solltest. Und falls du jemand bist oder Menschen kennst, die sagen, ah, Meditation, das mag für andere ganz nett sein, ich brauche sowas nicht. Vielleicht schaust du nach diesem Gespräch noch ein bisschen anders hin. Und wenn du schon gerne meditierst, weißt du nach diesem Gespräch mit Sicherheit nochmal deutlich besser, warum und worauf du auch unbedingt achten solltest, damit deine Meditationserfahrung und Praxis gelungen ist. Ich wünsche dir sehr viel Spaß bei diesem Gespräch mit der lieben Britta. Es hat sehr viel Spaß gemacht, war ein sehr achtsames, sehr wertvolles Gespräch und natürlich findest du dann auch den Weg zu Britta über die Shownotes. Da ist ihre Webseite und auch ihr Online-Kurs verlinkt und ich glaube, es lohnt sich, da auch hinzuschauen, wenn du dich da angesprochen fühlst. Also, lass uns einsteigen in mein Gespräch mit Dr. Britta Hölzel, der Meditationsforscherin, die uns faszinierende Erkenntnisse aus der Wissenschaft über Meditation präsentiert. Los geht's. Liebe Britta, ich begrüße dich bei Die Kunst zu leben. Schön, dass das geklappt hat. Schön, dass du dir die Zeit nimmst.
Ich freue mich auch sehr aufs Gespräch.
Die erste Frage an eine Meditationsforscherin ist natürlich, hast du denn heute, wir nehmen das jetzt hier um kurz nach 10 Uhr vormittags auf, hast du denn heute schon auch fleißig und brav meditiert?
Habe ich heute leider noch nicht, deswegen brauchte ich diesen kurzen Moment der Stille, den wir gerade eingenommen haben, weil heute Morgen mit Kind in Kindergarten und anderes Kind ins Camp und so tatsächlich nicht die Zeit war und meine Zeit zu meditieren ist abends, wenn die Kinder schlafen.
Ja, genau. Ah, okay. Das heißt, du meditierst für dich eher einmal am Tag abends sozusagen oder also das ist so eine Art feste Routine oder wie sieht das bei dir sonst so praktisch aus?
Praktisch, genau. Also zum einen habe ich natürlich das ganz, ganz große Glück, viel in den Kursen meditieren zu dürfen mit den Kursteilnehmern. Und für mich selbst ist es abends das Praktischste, das Machbarste, wenn die Kinder schlafen. Und das ist so mein Zeitpunkt für die Meditation dann, genau.
Und wie lange meditierst du da dann?
Eine halbe Stunde ist so meine Praxis.
Okay. Ja, schön. Ja, sehr, sehr spannend, was du so machst. Heute haben wir das Glück, mit dir mal so auf, auch ein bisschen unter anderem neben der praktischen, auf die wissenschaftliche Seite schauen zu können. Und ich habe mir überlegt, was ich dich unbedingt fragen will, ist, wie du ja als sozusagen als Wissenschaftlerin auch auf das Thema Spiritualität schaust. Also, wenn man sagt, da können wir ja vielleicht auch gleich ein bisschen drauf gehen. Was weiß man heute von der wissenschaftlichen Seite über Meditation? Wie definiert man das? Welchen Platz nimmt Meditation da ein? Was weiß man vielleicht auch noch nicht? Manche Dinge kann man vielleicht sich erklären oder zumindest mal beobachten. Was kann man sich vielleicht auch nicht erklären? Und mich würde mal interessieren, wie schaust du da drauf? Thema Spiritualität scheint ja für viele Menschen oder vielleicht auch in der Wissenschaft teilweise so immer so ein gefühlter, natürlicher Gegenspieler der Wissenschaft zu sein. Spiritualität und Wissenschaft als Gegenpole. Und ich bin mir da nicht so sicher, ob das so ist. Und da wäre jetzt mal die Frage an dich als Profi. Wie siehst du das? Welchen Platz nimmt Spiritualität bei der Wissenschaft ein und auch andersrum? Also ist das ein Gegensatz oder ist Spiritualität unwissenschaftlich? Und wie hängt das mit der Meditation eigentlich zusammen? Weil das sind ja praktisch zwei Bereiche, in die du reinschaust. Du schaust ja in den sozusagen den körperlichen Aspekt ja auch rein und dann gibt's ja auch den Aspekt der Seele.
Ja, ganz genau. Und ich habe das, also das hat mich überhaupt zu diesem Forschungsschwerpunkt gebracht, dass ich es auch immer so schade fand, dass das so zwei unterschiedliche Welten zu sein scheinen. Und meine Haltung ist auch, dass das nicht so sein muss, sondern dass man mit der Wissenschaft und mit den wissenschaftlichen Methoden sich der Spiritualität, der Meditation in jedem Fall annähern kann. Und auch wenn sicherlich die Methoden begrenzt sind, das ist ja einfach auch ein Feld, das sich weiterentwickelt immer wieder, so glaube ich doch, dass wir uns Schritt für Schritt da annähern können. Und ich habe es immer als sehr bereichernd gegenseitig gefunden in beide Richtungen. Ich habe das als sehr bereichernd empfunden für meine eigene Meditationspraxis, diese wissenschaftliche Perspektive immer mal wieder mit reinzunehmen und mitzudenken. Das habe ich empfunden, dass es neugierig machen kann, auch auf die spirituelle Praxis nochmal anders zu schauen. Und auf der anderen Seite, ja gut, haben sich meine Forschungsgegenstände in der Wissenschaft natürlich auch aus der spirituellen Praxis heraus entwickelt. Also fand ich das gegenseitig sehr sich bereichernd. Ja.
Okay. Also war bei dir sozusagen der spirituelle Kanal oder die Tendenz oder das Interesse, die Offenheit zuerst und die Wissenschaft kam hinterher oder wie war das bei dir?
Ja, so war das eigentlich. Ich bin auf einer Reise durch Indien mit Yoga und Meditation in Kontakt gekommen. Das war nach dem Abi. Da habe ich eben die Schule hatte ich fertig gemacht und war gerade so am Schauen, was möchte ich studieren, wo geht's weiter, und bin dann in die Praxis, in meine spirituelle Praxis, Meditationspraxis reingekommen. Und habe so gemerkt, wie spannend ich es finde, mehr über den menschlichen Geist zu lernen und mehr zu rauszufinden auch selber, wie ticken wir eigentlich als Menschen? Wie fühle ich? Wie denke ich? Wie handle ich? Wie hängt das alles miteinander zusammen? Und das hat mich inspiriert, dem Ganzen auch von der wissenschaftlicheren Seite nachzugehen. Also erstmal habe ich das Psychologiestudium gemacht, weil das einfach auch schöne, sich ergänzende Aspekte sind. Und bin dann im Anschluss daran aber auch weiter in die Wissenschaft gegangen, weil ich es einfach noch besser verstehen wollte. Auch ich hatte das Gefühl, es hilft mir zu verstehen, was tun wir da eigentlich in der Meditation, was geht's, was ist es? Und ich habe das als sehr bereichernd empfunden, auch das zu versuchen, von der kognitiven Seite, von der Verständnisseite her zu durchdringen, weil ich das sehr bereichernd finde für die Praxis. Und es hilft auch anderen, den Zugang zu finden.
Okay, also das heißt, du bist sozusagen Neurowissenschaftlerin, ja, sag ich mal, im Kern, oder? Ist das so richtig?
Ich bin Psychologin eigentlich.
Psychologin.
Ausbildungsrichtung her, genau. Und bin dann mit meiner Doktorarbeit in die neurowissenschaftliche Forschung eingestiegen, meine Doktorarbeit im neurowissenschaftlichen Bereich in der Psychologie gemacht und habe da mit dem Kernspintomographen gearbeitet und eben, um eben zu schauen, wie verändert sich ein Gehirn, wenn Menschen meditieren.
Und was kann man sagen, wo steht heute sozusagen die, wenn man das überhaupt als eigene Disziplin sehen kann, die Meditationsforschung? Weil ich würde jetzt mal sagen, du bist wirklich eine Meditationsforscher und Erforscherin sozusagen, ne? Praktisch wie auch kognitiv und wissenschaftlich. Wo steht die Meditationsforschung heute? Also was wissen wir heute? Es gibt ein paar Dinge, das wissen die Leute hier auch, die den Podcast hören. Natürlich weiß man, dass das mittlerweile natürlich aufs Herz-Kreislauf-System einen Einfluss hat und so weiter. Also so diese rudimentären körperlichen Effekte. Das ist, glaube ich, schon was man vielleicht auch schon vor 10, 15, 20 Jahren so ein bisschen wusste oder beobachten konnte und vielleicht auch schon länger her. Aber gibt es heute etwas, wo du sagst, da stehen wir heute an einem Punkt, da waren wir vielleicht vor 10, 15, 20 Jahren noch nicht? Also gibt es da neue Entdeckungen, Entwicklungen, die du siehst?
Also es ist erstmal so, muss man immer dazu sagen, es ist wirklich ein ganz junger Forschungsbereich immer noch. Ich habe 2004, 2005 so begonnen mit der Forschung. Damals gab es kaum Studien. Da hatte man wirklich das Gefühl, man kann sie alle selber gelesen haben, die Studien, die da publiziert sind. Und seitdem ist die Anzahl der Forschungsstudien stark gestiegen. Und es kommen mittlerweile Tausende von Publikationen pro Jahr raus. So, das ist wirklich ein ganz aktiver Forschungsbereich. Man hat viel gefunden, aber natürlich, je mehr man versteht, desto mehr sieht man auch, was alles noch nicht verstanden ist, wie das immer so ist in der Wissenschaft. Und es gibt tatsächlich viele offene Fragen noch. Wir tasten uns so langsam ran, aber das, was wir sehen, gerade an den Wirkeffekten, das ist wirklich sehr vielversprechend. Da gibt es inzwischen ja auch schon Meta-Analysen in Bezug auf ganz viele Variablen, die gute Effekte bescheinigen der Meditationspraxis, vor allem auf die Stressreduktion, auf die psychische Gesundheit, aber genau wie du sagst, auch körperliche Variablen, Herz-Kreislauf-System, Immunfunktion zum Beispiel. Das sind alles Variablen, die ganz gut gestützt sind von der Forschung. Aber es gibt natürlich auch dann in so einem jungen Bereich immer wieder auch so Gegenphasen. Also da gibt es erstmal diese große Euphorie über die vielen tollen Effekte, die wir sehen. Und dann kommen aber auch gleich dann die Studien raus, die das vielleicht nicht so bestätigen können. Die sagen halt, vielleicht haben wir uns getäuscht, vielleicht ist es alles doch nicht so beeindruckend. Und dann gesundet sich das so langsam Schritt für Schritt, würde ich sagen. Das ist nicht mehr so extreme Strömungen sind, sondern dass man ein bisschen mehr anfängt zu differenzieren. Und man fängt jetzt an zu differenzieren, welche Übungen müssen geübt werden, um welche Effekte zu bewirken. Denn die Meditation, das ist ja eine unglaublich facettenreiche Sache. Achtsamkeitspraxis kann man mit ganz unterschiedlicher Ausrichtung auch üben. Und da sehen wir, dass es eben einen Unterschied macht, mit welcher Ausrichtung wir rangehen. Es macht auch einen Unterschied, wie umfangreich geübt wird, also wie häufig, wie lange. Und es differenziert sich so aus. Ich denke, im nächsten Schritt werden wir mehr auch noch so individuelle Variablen mit einbeziehen, eben zu sagen, für wen wirkt es, wann, wie, unter welchen Umständen. Ja, so sind wir Schritt für Schritt da dran. Aber gerade im neurowissenschaftlichen Bereich gibt es viele Studien inzwischen, die echt spannend sind. Auch da sieht man, es ja ein unglaublich komplexes System, unser Gehirn. Und auch da tasten wir uns Schritt für Schritt ran.
Gibt es da vielleicht ein, zwei Beispiele, wo du sagst, das ist ein Studienergebnis, das sich auch irgendwo so ein bisschen auch gefestigt hat, wo du selber sagst, auch als jemand, der lange praktiziert, das hat dich vielleicht sogar sehr überrascht oder das ist fast bahnbrechend, ist ein großes Wort, ne? Aber es ist auf alle Fälle ein Wow, ne? Also was sind denn so ganz besondere Erkenntnisse aus der Forschung, die man jetzt in Bezug auf Meditation hat, wo man vielleicht nicht unbedingt damit gerechnet hätte oder was man vielleicht auch unterschätzt hat von der Wirkungsweise?
Also was natürlich diese ganz großen Wows waren, das war die strukturelle Plastizität, dass wir gesehen haben, dass die Struktur des Gehirns sich verändert infolge von Meditationspraxis. Ich habe eine Studie gemacht, die ist so um 2010, 2011 haben wir die veröffentlicht, also ist auch schon ein bisschen älter. Da haben wir eben festgestellt, dass die Dichte der grauen Substanz sich verändert, wenn Menschen über 8 Wochen einen MBSR-Kurs besuchen, also einen Mindfulness-Based Stress Reduction-Kurs. Da sehen wir eben, dass sich richtig die Struktur im Gehirn verändert. Und in die Richtung gibt es inzwischen eine ganze Reihe von Arbeiten, die das belegen. Allerdings auch immer wieder Gegenarbeiten, die sagen, hier konnten wir es aber nicht finden. Jetzt gerade eine Studie vor kurzem aus der Arbeitsgruppe von Richard Davidson, das ist so eine der größten Arbeitsgruppen in diesem Bereich, die eben nicht zeigen konnten, dass es diese Neuroplastizität im Hippocampus gab, wo ich sie gefunden hatte damals, so dass wir da auch weiter differenzieren müssen und uns anschauen müssen, warum zeigen manche Menschen diese Plastizität und andere zeigen sie nicht oder waren es nur Artefakte? So, und also in diesem Bezug, denke ich, geht es darum zu schauen, dass Menschen, die sehr gestresst waren vorher, die zeigen eine andere Plastizität als Menschen, die nicht gestresst sind. Das macht Sinn, aber das zeigt uns so, wie vielfältig das ist und wie viele Variablen man eigentlich mit in den Blick nehmen muss, um dieses komplexe Geschehen mehr zu verstehen.
Gerade aktuell ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen ein gehyptes Thema, dieses ganze Thema, also in der Medizin von Silent Inflammation, also diese ganzen Entzündungsherde, die verborgenen Stillen sozusagen und die ganzen Entzündungsmarker, die immer eine große Rolle spielen, wo man heute weiß, dass, sage ich jetzt mal, gerade die großen Zivilisationskrankheiten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen angefangen über viele andere Dinge sehr, sehr viel mit diesen Entzündungswerten auch zu tun haben. Weiß man da was aus der Meditation, also verändern sich Entzündungswerte oder etwas in der Richtung durch eine Meditationspraxis?
Also da gibt es jetzt zum Beispiel, fällt mir eine Studie ein aus der Gruppe von Naomi Eisenberger, die über sechs Wochen Achtsamkeitstraining sich angeschaut haben. Die haben sich Veränderungen im Gehirn angesehen, in Zusammenhang auch mit der Veränderung von solchen Entzündungsmarkern und haben da ganz spannende Entdeckungen gemacht. Ich weiß nicht, ob ich da ins Detail gehen soll, ja, also was ich da spannend finde, das ist nämlich die Studie Naomi Eisenberger, die schaut sich viel an, was passiert im Gehirn, wenn wir in einer sozialen Verbundenheit sind, also wenn wir uns miteinander verbunden fühlen, mit anderen Menschen verbunden fühlen, im Vergleich dazu, wenn wir uns isoliert fühlen, wenn wir so in einem ausgeschlossen sind oder so. Und da gibt's im Gehirn richtig Netzwerke für das eine und das andere Erleben. Und da in diesem Zusammenhang wird eben auch so eine Entzündungsreaktion gebracht. Also da sieht man, dass es gesundheitsförderlich ist, wenn wir in Verbundenheit sind, wenn wir in einem guten sozialen Netzwerk sind, wenn wir so Empfindungen von Zugehörigkeit haben oder auch uns um andere Sorgen, uns gut eingebunden fühlen. Und sie hat eine Studie gemacht, wo sie zeigen konnte, dass so ein Achtsamkeitstraining, das war eine Gruppe von Frauen mit Brustkrebserkrankungen, dass sie zeigen konnte, dass ein Achtsamkeitstraining dazu führt, dass es stärkere Hirnaktivierung gibt in diesem Netzwerk, das für die soziale Verbundenheit steht. Das ist auch so dieses Netzwerk, was wir sehen im das ist auch das Belohnungsnetzwerk sozusagen. Und diese Veränderungen im Gehirn, die gehen einher dann mit verbesserten Entzündungsmarkern auch im Körper, womit also so gezeigt ist, dass das ein wichtiger Mechanismus auch zu sein scheint, warum die Achtsamkeitspraxis dann auch gute Effekte auf die körperliche Gesundheit hat.
Was interessant ist, Britta, ist, dass ich jetzt bei mir in der Zielgruppe immer wieder merke, dass meine Meditation ist ja auch die Praxis der Stille oder die Praxis des Nichtdenkens und vor allem des Nichttuns, wenn man so will. Mhm. Und genau davor haben viele Menschen ja enorm Angst auch. Ja. Also das heißt, so die man hat ja nicht nur Angst vom Schmerz, sondern auch vom Unbekannten. Ne? Gibt ja vor der Lücke, sage ich immer so ein bisschen. Ne? Und die Leute tun ja auch alles Mögliche, um die Lücken, die Pausen, die Stille auch oft zu vermeiden, natürlich. Ne? Und Stichwort Angst passt da auch ganz gut dazu. Was ich feststelle, ist, wenn Menschen dann beginnen mit der Stille sozusagen, je nachdem, wie sie das dann praktizieren, also auch durchaus durch Meditation, dass erstmal die Angstzustände ein Stück weit größer werden, vorübergehend, also zumindest kurzfristig, ne, weil das dann natürlich erstmal hochkommt, ne, du kommst damit in Kontakt, was natürlich dann aber in der Folge eben zu einer Reduktion und zu einer Auflösung der ganzen Ängste führt und sogar zu einer Gegenreaktion. Aber das würde mich von deiner Seite auch mal interessieren, gerade weil das Thema Angst so eine große Rolle spielt in der aktuellen Zeit. Die Menschen haben ja nicht nur die German Angst sozusagen, die ja so weltbekannt ist als Begriff, sondern ich glaube, weltweit ist das Angstniveau extrem hoch und es gibt bestimmt auch ein paar Gründe dafür. Und in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, glaube ich, ganz besonders hoch. Kann man oder weißt du irgendwas aus der Forschungsrichtung in Bezug auf Angst? Was macht da Meditation? Hat das da eine Auswirkung oder wie ist das da zu sehen?
Ja, das ist eigentlich so der Schwerpunkt auch tatsächlich meiner Arbeit. Wir haben Studien dazu gemacht und das ist auch ein ganz großer Schwerpunkt in den Achtsamkeitskursen, die ich unterrichte, weil das natürlich das ist, was hochkommt, wie du sagst. Wir sind es so gewohnt, also es sind ja richtige Gewohnheitsmuster, dass wir jeden Moment der Stille füllen mit einem Handy oder mit einem Kontakt nach außen. Und es ist sehr ungewohnt und es kommen Angst und auch andere schwierige Gefühle hoch, wenn wir uns erstmal in die Stille begeben oder können zumindest hochkommen. Und wir sehen aber aus der Forschung und auch aus der praktischen Umsetzung, dass da die Achtsamkeitspraxis unglaublich wertvoll sein kann. Wir haben eine Studie gemacht mit Angstpatienten. Also vielleicht spreche ich erstmal über die neurowissenschaftliche Ebene. Wir haben eine Studie gemacht mit Menschen mit einer generalisierten Angststörung, die wir durch einen MBSR-Kurs, also so ein achtwöchiges Achtsamkeitstraining geführt haben. Wir hatten eine andere Gruppe, eine Kontrollgruppe, die einfach ein Stressreduktionstraining in der Woche gemacht hat und wollten uns damit anschauen, wie die Achtsamkeit eben spezifisch dabei hilft, Ängste zu reduzieren. Was wir gefunden haben, war auf der einen Seite in Bezug auf so Fragebogenwerte, dass die Teilnehmer der Achtsamkeitsgruppe tatsächlich deutlich besser ihre Ängste reduziert hatten als die Kontrollgruppe. Und im Gehirn haben wir ein ganz interessantes Muster gefunden, haben nämlich Veränderungen gefunden in Regionen, in der Zusammenarbeit zwischen Regionen des präfrontalen Kortex und der Amygdala. Und das sind so Regionen, von denen wir wissen, dass sie ganz wichtig sind bei der Gefühlsregulation, bei der Regulation von Ängsten, bei der Regulation von Stress. Und das ist tatsächlich was, wo wir also sehen, dass eine Achtsamkeitspraxis dazu führt, dass diese regulativen Mechanismen im Gehirn gestärkt werden.
Okay, also das heißt, man kann lernen, nicht nur seine Ängste aufzulösen, sondern einfach auch seine Gefühle sozusagen, kontrollieren ist ein falsches Wort, aber sozusagen irgendwo, wie würdest du das nennen?
Tatsächlich, ja, also genau, vielleicht, ja.
Ja, sag gerne mal, wie du es ausdrücken würdest, ja.
Genau, denn das war jetzt eben so die Erklärung auf der neurowissenschaftlichen Seite, da zusammengefasst sehen wir einfach, dass im Gehirn Veränderungen passieren in Regionen, die wichtig sind, Gefühle zu regulieren. Und wenn man aber in den Mechanismus reinschaut, dann glaube ich, dass ganz wichtig ist dieser Mechanismus der Akzeptanz. Also was wir sehen, und ich erkläre das in meinen Kursen immer so, dass wenn wir einen Moment haben, wo wir merken, dass die Anspannung steigt, dass wir irgendwie ängstlich werden, gestresst oder angespannt, was bei uns Menschen ganz typischerweise dann zu beginnen scheint, ist, dass wir ins Denken gehen. Also das ist ja so ein typisches Muster, dass man versucht, gedanklich diese Angst unter Kontrolle zu bringen. Dass man sich überlegt, wie bin ich hergekommen, wer ist schuld, wie komme ich wieder raus und geht vielleicht sogar ins Grübeln. Und damit bin ich innerlich mit diesem Thema immer noch weiter beschäftigt. Und dadurch, dass ich gedanklich beschäftigt bin, hält sich diese Anspannung und Angst aufrecht. Und was wir mit der Achtsamkeitspraxis üben, ist in diesem Moment, wo die Anspannung da ist, zu sagen, ich merke, hier ist Angst. Ich merke, hier ist Anspannung. So fühlt sich das an. Und sich zu erlauben, wie so eine innere Pause zu nehmen, wo wir uns hinwenden zum Körper, also diesen bewussten Raum zu finden, diesen inneren Raum Und da kann ich erkennen, okay, ich bin aber nicht identisch damit. Das ist ein Gefühl, was passiert, aber ich bin ja nicht dieses Gefühl. Und das macht es mir möglich, in diese andere innere Position zu kommen. Eigentlich sowas wie vielleicht eine Beobachterposition oder so ein, also ein Gewahrsein, ein Wissen um das, was da ist. Und dieser innere Abstand, der, wenn wir dann schauen, das darf so sein, so, es ist in Ordnung, da ist Anspannung, da ist Angst, so fühlt sich's an, darf da sein. Dann passiert eigentlich wie was Paradoxes: mit dieser Akzeptanz kann der Körper wieder loslassen. Denn das ist es tatsächlich, wofür der Körper gebaut ist. Unser physiologisches System ist ja so gebaut, dass wir kurze Momente der Anspannung gut handeln können. Aber es ist eben auch so gebaut, dass wenn dieser Moment vorbei ist, kommt das System wieder zurück in seinen Entspannungszustand, in seine Homöostase. Das kann der Körper super gut, wenn wir ihn lassen. Mhm. Und das ist das Entscheidende, dass wir ihn oft nicht lassen, indem wir in diesen Widerstand, in dieses Grübeln, in das Nicht-Haben-Wollen, in den Kampf eintreten. Und dieser innere Kampf gegen die Angst, der macht es eigentlich noch schlimmer, weil der ist wieder, also dann sind wir ja wieder im Kampfmodus und das ist wieder ein bisschen Bedrohungssystem, was wir hochfahren, und das ist wie ein Teufelskreis. Während wenn wir vielleicht auch nochmal in dieser Sprache dieser zwei Hirnsysteme, von denen ich vorhin gesprochen habe, wenn wir in dem Moment, wo die Angst da ist, aber nicht ins Bedrohungssystem gehen und gegen die Angst kämpfen, sondern anstattdessen in diesen Verbundenheitsmodus gehen, wo wir uns wie innerlich gut selber begleiten, sagen, ist in Ordnung, so, ich bin hier bei dir, da ist Angst, passt schon, dann aktivieren wir ja wieder Regionen im Gehirn, die mit dem Fürsorgesystem, mit dem Verbundenheitssystem, mit dem Belohnungssystem eigentlich zu tun haben, und der ist ein wunderbarer Gegenspieler gegen das Stresssystem und hilft uns, da einfach schneller wieder rauszukommen aus der Angst.
Also bedeutet, durch dieses viele Grübeln und ständig Lösungen haben und Probleme weghaben wollen, blockiert man sozusagen eigentlich diese Selbstregulationsfunktion des Körpers und des Gehirns. So könnte man es ausdrücken, oder?
Ja, ich denke, so kann man es ganz gut sagen, ja.
Mhm, okay. Würde ja dann auch bedeuten, wenn ich mir jetzt mal sozusagen chronische, auch psychische Erkrankungen anschaue, wo es in Richtung Burnout, Depression etc. geht, dass da Meditation ja dann mittelfristig oder vielleicht sogar kurzfristig durchaus echte Heilerfolge oder zumindest mal Verbesserungserfolge erzielen müsste, oder?
Das ist tatsächlich einer der Bereiche, kann man schon sagen, wo wir wirklich sehr zuverlässige Befunde haben. Also bei Depressionen, depressiven Patienten gibt es eine ganze Reihe von Studien, und da sehen wir gerade bei chronischen Depressionen, dass die Achtsamkeitspraxis zum Teil sogar überlegen ist einer medikamentösen Behandlung. Also das ist wirklich eine ganz gute Methode. Da haben wir auch neurowissenschaftliche Studien dazu gemacht mit meinem Kollegen Thorsten Bahnhofer an der FU Berlin, wo wir Menschen hatten, die wirklich chronisch depressiv, also über eine lange Zeit immer wiederkehrende depressive Episoden auch erlebt haben, die durch eine Achtsamkeitsintervention gegangen sind und damit ganz gut ihre Symptome reduzieren können. Und wir haben auch spannende Veränderungen im Gehirn gefunden. Ich weiß nicht, soll ich drauf eingehen?
Gerne, ja, gerne.
Und zwar ist das ein super spannendes Muster, finde ich. Das zeigt uns nämlich nochmal, wie die Akzeptanz und dieser Nichtkampf gegen die Gefühle der ganz entscheidende Mechanismus ist. Und zwar gibt's da eine Region im Gehirn, hier so im dorsolateralen präfrontalen Kortex, die ist zuständig dafür, dass wir Gefühle umdeuten. Man spricht da oft von einem Reappraisal, dass wir Gefühle unterdrücken, dass wir sagen, ist schon nicht so schlimm, oder es irgendwie versuchen wegzumachen oder sowas. Und diese Region, die ist bei Depressiven oft stark aktiv in diesem Versuch, Gefühle wegzuregulieren, die als sehr oder die als schwierig empfunden werden. Das gelingt aber nicht so richtig gut. Deswegen diese Problematik einfach mit depressiven Erkrankungen. Und was wir gesehen haben, ist, dass nach einer Achtsamkeitsintervention, wenn die Menschen üben, mit ihren Gefühlen einfach zu sein, also zu sagen, okay, du bist da, da ist in Ordnung, das darf hier so sein, so fühlt sich's an, auch neugierig werden damit, also das da sein lassen. Da haben wir gesehen, dass schon nach 2 Wochen einer regelmäßigen Praxis diese Region hier im dorsolateralen präfrontalen Kortex weniger aktiv ist. Das heißt, die steigen eigentlich eher aus diesem Versuch, was umzuregulieren oder wegzumachen, und üben sich eben da drin, die Dinge so sein zu lassen, wie sie sind. Und das ist der Mechanismus gewesen für eine Symptomverbesserung. Also wir sehen dann, dass diese Veränderung hier im Gehirn korreliert ist mit einer Verbesserung der depressiven Symptome. Und das finde ich ist so ein ganz zentraler Befund, da spreche ich auch öfter drüber in den Kursen, weil ich finde, das macht es nochmal so schön deutlich, dass wir da echt drauf vertrauen können, dass dieses Loslassen von diesem inneren Kampf ein ganz wichtiger Mechanismus ist. Und da im Zusammenhang steht auch noch eine Variable, die ganz spannend ist, die heißt nämlich Decentering. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist eine Variable, die drückt aus, dass wir verstehen, dass unsere Gefühlsempfindungen und auch unsere Gedanken einfach vorübergehende Erfahrungen sind. Also zu verstehen, dass mein Gedanke nicht das Abbild der absoluten Wahrheit ist und dass mein Gefühl nicht ich bin, so, sondern das sind Dinge, die passieren, die erleben wir, die erfahren wir, aber die gehen eben auch wieder vorbei. Und das sagt diese Variable des Decentering aus, also eigentlich dieser innere Abstand, wo wir mehr Perspektive gewinnen können. Und das sieht man eben gerade bei Depressionen, dass das ein ganz wichtiger Mechanismus für die Heilung ist, eben zu erkennen, ja, also sich nochmal irgendwie anders zu sehen auch, denke ich. Wir sind oft im Alltag so verklebt mit den Gefühlen, die da passieren oder glauben so an diese Gedanken, die da sind und sind so wie, ja, richtig eingebunden, schwimmen mit diesem Fluss, diesem Strom, dieser Erfahrungen mit. Und da rauszukommen und zu sehen, ah, das sind alles Erfahrungen, die passieren, die kommen und gehen, aber ich bin vielleicht viel weiter als das und kann mich auch als erleben, als ich kann bewusst sein über das. Ich kann das Gewahrsein eigentlich, kann dieses Gewahrsein halten, in dem alles kommt und geht. Und das ist so dieser spannende und sehr heilsame Mechanismus.
Schön. Ich habe manchmal den Eindruck, dass jetzt die moderne Forschung und Wissenschaft, so interessant wie ich sie auf der einen Seite finde, am Ende des Tages dann durchaus auf Erkenntnisse oft kommt, wo man sagen kann, naja, das haben uns ja die alten Yogis schon eigentlich vor 3000 Jahren oder 5000 Jahren eigentlich schon gesagt. Ne? Ist es so, dass du sagst, ja, tatsächlich am Ende des Tages, woher auch immer die das wussten sozusagen, weil die so gut sehen, fühlen, wahrnehmen konnten, tatsächlich ist es so, dass wir eigentlich sozusagen jetzt mystische Aussagenprinzipien, die es da ja auch gibt, bestätigen können an vielen Stellen oder eben halt auch nicht. Also gibt es auch etwas, wo du sagst, naja, da gibt es vielleicht so eine Art Lehre oder Aussage, die aus irgendeiner Tradition da kommt, wo wir aber aus der wissenschaftlichen Richtung sagen müssen, vielleicht ein Symbol als auch oder ein, es ist vielleicht doch noch mal ein bisschen anders. Also wie ist denn da so die Essenz der Weisheiten aus Wissenschaft und Mystik sozusagen?
Ja, das ist eine sehr, sehr, sehr spannende Frage. Und ich würde auf der einen Seite sagen, ja, natürlich können wir uns mit den wissenschaftlichen Methoden nicht wirklich dem Phänomen angemessen annähern. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Und dann, als du jetzt gerade gesprochen hast, kam mir noch mal so der Gedanke, was eben auch entscheidend ist zu verstehen, ist, dass die wissenschaftlichen Daten, die wir finden, die sind natürlich auch immer relativ, ne? Die sind natürlich auch immer auf diesem Boden gewachsen dessen, wie ich rangehe an die Fragestellung. Und alles, was ich eben erzählt habe, sind eigentlich meine Interpretationen der Daten, die ja auch fußen auf meiner Überzeugung und auf meiner Interpretation der Sache. Und das ist das Schwierige an der Wissenschaft, weil so objektiv, wie man oft meint, dass sie wäre, ist sie natürlich nicht. Mhm. Und das gilt ganz besonders für die neurowissenschaftlichen Daten, weil die Neurowissenschaft, das ist eine so komplexe Methode und man kann diese Daten auf so viele verschiedene Weise rechnen und auf so viele verschiedene Weise interpretieren. Und das, was wir draus machen, ist immer eine Geschichte, die man dann erzählen kann mit diesen Daten. Und deswegen muss man immer noch mit aller Bescheidenheit sagen, wir sind ganz am Anfang und was ich jetzt heute erzähle, stimmt schon morgen nicht mehr und oder stimmt wahrscheinlich bereits nicht mehr, weil das sind ja auch alles schon ältere Studien und wir tasten uns wirklich so Schritt für Schritt ran. Das muss man wirklich so sehen. Ich glaube, dass wir uns in einigen Jahren wirklich auch wundern werden, mit welchen Methoden wir an diese Fragestellungen rangegangen sind, weil man sieht doch, dass sie nicht so sehr zuverlässig sind. Aber das ist nun mal der Weg der Wissenschaft, dass wir immer Schritt für Schritt so gut wir können uns rantasten. Also insofern würde ich sagen, kann man das noch gar nicht so direkt nebeneinander stellen, Wissenschaft und Spiritualität, denn das ist, unser Verständnis von beidem ist zwangsläufig immer durch das andere auch mit beeinflusst.
Okay. Wie viele Meditationsforscher oder Forscherinnen gibt es eigentlich jetzt so in Deutschland? Gibt es da wirklich mehrere oder bist du ein kleines Unikat?
Nein, ich bin sicher kein Unikat. Und das ist aber ganz schwierig zu sagen. Also ich weiß es aktuell nicht, aber es gibt da schon einige. Und es gibt ja auch viele Arbeitsgruppen, die sich mal mit der Meditationsforschung beschäftigen, in Teilfragestellungen vielleicht, aber sonst einen anderen Schwerpunkt haben. Und das ist auch gut so, weil wir wollen ja Experten aus den unterschiedlichen Bereichen auch in dieses Feld reinkommen sehen. Und Leute, die das jetzt als Einzelschwerpunkt machen, gibt es nicht so viele, aber schon auch einige doch. Ich meine, Tanja Singer ist ja ganz groß mit ihrer Arbeitsgruppe am Max-Planck-Institut in Deutschland. Die hat wirklich ganz tolle, riesige Studien gemacht. Die ist auf jeden Fall ganz vorne weg zu nennen, würde ich sagen.
Und gibt es Meditationsforscher, die selber nicht meditieren?
Ich hoffe, muss ich sagen.
Es Ach, gibt ehrlich? Welche.
Aber es sind die wenigsten. Aha. Und ich fand, am Anfang fand ich das gut und wichtig zu sehen, dass die Meditationsforscher selber meditieren, weil so generiert man irgendwo ja auch seine Hypothesen. Und wie ich gerade schon gesagt habe, an irgendeinem Punkt wird es auch schwierig, wenn es nur Meditierende sind, die Meditationsforscher machen, weil wir natürlich einen bestimmten Blick und eine bestimmte Brille aufhaben. Und deswegen ist es super, wenn von außen andere Stimmen reinkommen und auch nochmal mit anderem Blick kritisch hinterfragen.
Ja, Hans-Peter Dürr hat ja damals gesagt, der Leiter vom Max-Planck-Institut für Physik damals, ne, leider schon verstorben mittlerweile, der hat ja damals gesagt, man kann sehr viel mehr erfahren als das, was man begreifen kann. Deswegen habe ich das auch so ein bisschen gefragt, ne? Also wenn ich zum Beispiel jetzt nicht meditieren würde und mich der Meditationsforschung sozusagen rein kognitiv, rational und klassisch wissenschaftlich sozusagen jetzt mal nähere, ist ja die Frage, wie viel tatsächliche Erkenntnistiefe kann ich da eigentlich tatsächlich bekommen? Oder halt eben auch die Gegenfrage, ne? Wenn ich nur meditiere, habe ich zwar eine Erfahrung, aber ich verstehe eigentlich gar nicht, was ist die Erfahrung eigentlich tatsächlich und was ist sie nicht an dir? Ne? Also ich glaube auch immer so, auch da wieder so diese beiden Dinge. Es macht schon Sinn, beides, glaube ich, irgendwie auch ein bisschen zu haben, oder?
Ich finde es auf jeden Fall. Also mir geht es so und ich finde das total spannend und ja, ich glaube, das ist absolut, dem stimme ich absolut zu, ja. Da ist sehr viel mehr, was man erfahren kann. Und dann muss man auch sagen, das ist natürlich auch sehr interindividuell unglaublich unterschiedlich, ne, was für Erfahrungen gesammelt werden. Das zeigt ja die Forschung auch. Also so ein Phänomen wie ein Bewusstsein oder sowas, das wird ja auch von jedem ein bisschen anders gefasst, bisschen anders beschrieben, bisschen anders erfahren. Und es ist überhaupt fraglich, über was reden wir da eigentlich?
Also, ist da eigentlich die Neurowissenschaft oder die Hirnforschung sozusagen eigentlich schon jetzt auf den Punkt gekommen, dass sie aufhören, das Bewusstsein im Gehirn zu suchen, oder suchen sie noch?
Das ist eine gute Frage. Da teilen sich auch die Stimmen.
Okay, ja. Gut. Lass uns mal ein bisschen auf Techniken eingehen, Britta, weil das würde mich jetzt interessieren, weil jetzt sprechen wir ja immer über Meditation und heutzutage habe ich auch immer so ein bisschen Eindruck, ne? Ja, klassisch natürlich, Menschen sind dann sehr technikverliebt auch ein bisschen und noch eine neue Technik und noch eine neue Technik, immer recht sportlich auf der Suche nach neuen Effekten, Erfahrungen und dem Fast Track, ja, der Abkürzung, dem Shortcut zur Erleuchtung, zur Lösung der Probleme, zum allumfassenden Glück sozusagen. Und da wird auch, habe ich den Eindruck, manchmal vieles durcheinander geworfen. Was ist Meditation, was ist es nicht? Dann kommt noch das dazu und das dazu. Was würdest du denn sagen? Nicht, was macht Sinn, weil alles hat irgendwo, glaube ich, so seine Berechtigung auch ein Stück weit. Aber gibt es Meditationstechniken oder irgendwelche Techniken in diesem Bereich, da wo du unter gewissen Voraussetzungen sagst, Achtung, Achtung, nicht alles ist für jeden gut. Also was sollte jemand vielleicht auch nicht tun? Also ich sage zum Beispiel immer, um ein Beispiel zu geben, mehr bringt nicht immer mehr. Ne? Also es macht nicht zwingend Sinn für einen Menschen hier in unserem Kulturkreis, der im normalen gesellschaftlichen Leben eigentlich ist, jeden Tag jetzt irgendwie plötzlich 4 Stunden zu meditieren, weil er meint, dann ist es ja besonders gut, so trainingslagermäßig wie im Sport. Ne? Also wenn ich 4 Stunden am Tag trainiere, habe ich ja tendenziell schon einen größeren Trainingseffekt, wenn ich halt jetzt nur einmal in der Woche 2 Stunden trainiere oder 1 Stunde. Aber bei der Meditation würde ich da einen anderen Punkt sehen. Ne? Wie ist das aus deiner Sicht?
Aus meiner Sicht würde ich sagen, es kommt drauf an, wem man das rät. Denn wir wissen, dass es bestimmte psychische Vorbedingungen gibt, die es schwierig machen. Mhm. Und so einen 4 Stunden am Tag würde ich auf jeden Fall nicht empfehlen, wenn psychische Erkrankungen vorhanden sind. Und das ist das, wo wir auch ganz klar hinschauen, bevor jemand in den Kurs reinkommt, denn es gibt so Kontraindikationen. Und eine klare wäre zum Beispiel eine posttraumatische Belastungsstörung. Mhm. Also wenn da Traumaerfahrungen sind, die nicht verarbeitet sind, dann sollte nicht in so offenen Trainings intensiver drauf losmeditiert werden. Dann sehen wir auf der anderen Seite, wenn man dann eine therapeutische Begleitung hat, wenn man Schritt für Schritt rangeht mit jemandem, der einen ranführt, mit dem Therapeuten, der Therapeutin, dann können das sehr gute heilsame Effekte sein, aber man sollte eben nicht undifferenziert alleine drauf losstarten.
Warum, wenn ich da kurz nachfragen darf, warum ist es so aus wissenschaftlicher Sicht gar nicht gut, wenn da sozusagen noch was im Genick sitzt, jetzt an diesen posttraumatischen Belastungsstörungen, wenn man dann viel meditiert, was passiert da?
Ja,
oder kann passieren?
Es kann tatsächlich zu einer Retraumatisierung kommen. Also wenn da Traumaerfahrungen sind, die nicht integriert sind, dann und die auch in Form von Flashbacks oder so wiederkommen können, dann kann das einfach sein, dass das in der Meditation hochkommt. Meditation ist ja in gewisser Weise diese Bereitschaft, die eigenen Schutzmechanismen loszulassen und aufzugeben. Mhm. Und gerade, also wenn wir über Achtsamkeit sprechen, aber wir können das gleich auch nochmal definieren, wenn wir über Achtsamkeit sprechen, dann heißt das, wir wenden uns den Empfindungen, den Erfahrungen zu, die in diesem Augenblick hier sind. Und wenn dann Gefühle hochkommen und wir wenden uns denen zu, ohne auch diese Schutzmauer mitzunehmen, die wir sonst im Alltag ja oft haben, dann kann das wie überwältigend werden. Und wenn die Struktur nicht so stark ist, das zu halten, dann kann das richtig zu einem Problem auch, ne, zu einem schwerwiegenderen Erkrankung führen. Deswegen wird davon klar abgeraten. Mhm. Auch bei Schizophrenie zum Beispiel, also bei Psychosenneigung, würde man sagen, mit therapeutischer Begleitung das nur anzugehen. Und bei den meisten anderen Menschen ist das sehr nebenwirkungsarm. Das ist die gute Nachricht. Also es ist, gerade wenn man auch sagt, ich mache das nur so viel, wie es mir gut tut und ich fühle mich völlig frei, auch wieder auszusteigen aus der Meditation. Wenn ich das Gefühl habe, es ist gerade nicht mehr gut für mich, dann ist das wirklich eine sehr gute Sache, sehr nebenwirkungsarm.
Wie würdest du jemandem raten, dass er für sich so die richtige Methodik findet? Also du bist jetzt ja sehr stark in diesem Mindfulness, also Achtsamkeitsbereich aktiv. Gibt ja sehr viele andere Dinge auch. Wie findet man so seine Methode? Jetzt mal unabhängig von dem, dass man sagt, ja gut, du musst ein bisschen ausprobieren, aber bei der Menge, was es gibt, kommen viele Leute und sagen, ja gut, ich habe jetzt nicht mehr 100 Jahre Zeit, ich kann jetzt nicht 20, 30 Techniken irgendwie alles ein halbes Jahr und ein Jahr ausprobieren.
Ja, das
stimmt. Gibt's einen direkten Weg?
Also ich würde sagen, man kann sich schon unterschiedliche Sachen mal anhören. Es gibt ja zum Beispiel so offene Apps wie den Insight Timer oder so, wo man ganz unterschiedliche Meditationen, unterschiedliche Lehrende mit verschiedenen Stimmen und sich das mal anhören kann. Oder kann man einfach mal reinhören und hören, was spricht mich persönlich an. Und das, was eben in der Forschung am meisten untersucht ist, also mit Abstand am meisten, sind die achtsamkeitsbasierten Methoden. Die sind ja zum Teil auch von den Krankenkassen bezuschusst, weil es da einfach so gute, zuverlässige Daten gibt. Da kann man in der Regel nichts falsch machen.
Das ist auch lustig, dass so jede Meditationsrichtung immer von sich behauptet, die am stärksten untersuchte zu sein. Mir fällt es nur ein, weil die transzendentale Meditation zum Beispiel, die ich jetzt selber auch praktiziere, die erzählen auch immer, sie sind so die am wissenschaftlich stärksten untersuchte Meditationstechnik oder Methode.
Das waren sie tatsächlich auch, genau. Damit ging die Forschung sehr viel los. So in den 70er Jahren war das ja einfach die Methode, die untersucht wurde. Und genau, und die Achtsamkeitspraxis ist einfach jetzt in den letzten Jahrzehnten, zwei Jahrzehnten, würde ich sagen, die einfach sehr viel untersucht
stärker
ist.
Stärker, okay. Und wo würdest du da den Unterschied sehen? Jetzt zum Beispiel gerade zwischen sowas, was eher in Richtung transzendentale Meditation geht und jetzt eher Achtsamkeitsmeditation?
Also Achtsamkeit ist ja wirklich diese Haltung. Man kann es eigentlich beschreiben als eine Haltung, die hat die zwei Komponenten. Einmal geht es darum, die Aufmerksamkeit in den Augenblick zu bringen, also im gegenwärtigen Moment bewusst zu sein, dass die Erfahrung wahrzunehmen, die jetzt gerade passiert. Und die andere Seite ist diese Haltung der nicht verurteilenden Offenheit, eine Akzeptanz, auch so eine freundliche Zugewandtheit der Erfahrung gegenüber. Das heißt, es ist erstmal eine Art und Weise, wie wir im Alltag oder im Leben sein können, eben wirklich bewusst, präsent und offen. Und da geht es nicht darum, einen bestimmten Zustand zu erreichen oder ein bestimmtes Ziel zu erreichen, sondern es geht ums Dasein, ums Bewusstwerden, ums Hier auch loslassen können an den ganzen anderen Dingen, die sonst vielleicht so parallel laufen würden. Und bei der transzendentalen Meditation, aber das kannst du wahrscheinlich noch genauer erklären, ist ja schon der Ziel, so einen transzendenten Zustand zu erreichen, eben mit einer Fokussierung, mit Mantra-Fokussierung. Das heißt, die Intention ist erstmal ein bisschen eine andere. Ich weiß nicht, wie du es fassen würdest.
Genau, es ist einfach eine ganz andere Disziplin sozusagen. Das eine arbeitet schon über diese Aufmerksamkeit und somit ja auch einen Fokusaspekt und das andere versucht eigentlich, sich durch das Mantra genau davon zu lösen, weil du ja durch das Mantra sozusagen ja dich lösen möchtest von allem und dann Schritt für Schritt transzendierst, also so deine Gedanken überschreitest, die Gefühle überschreitest, irgendwann so ein bisschen auch dein Körperbewusstsein, alles Mögliche, inklusive des Mantras selbst, das zum Schluss transzendiert wird. Also auch das löst sich ja am Ende des Tages dann auf, sozusagen. Also man meditiert dann ja eben nicht die ganze Zeit mit dem Mantra, sondern ist ja dann in dieser puren Präsenz und dem puren Sein. Also einfach eine ganz andere Disziplin.
Ja, Wobei ich glaube, so unterschiedlich sind sie dann am Ende doch nicht.
Genau, ich wollte gerade sagen, viele Wege führen nach Rom am Ende des Tages.
Ja, ja, genau. Ja. Und ich glaube, was die Achtsamkeitspraxis da versucht, ist, einmal ein bisschen den Druck rauszunehmen, irgendwo hinkommen zu müssen, sondern eher zu sagen, du bist bereits da, wo du hin willst. So, also es ist alles hier in diesem Augenblick vorhanden, aber tatsächlich ist es so ein bisschen eine andere Ausrichtung und ein anderer Weg.
Was hast du denn für dich alles ausprobiert? Oder bist du eine, die dann auch, sage ich jetzt mal, sehr, sehr viel testet? Also was weiß ich, Zen-Meditation und dann, was weiß ich, noch irgendwie Atemtechniken, irgendwie intensivere Breathwork-Sessions noch dazu und dann dieses und jenes? Oder war dein Weg sehr schnell klar, dass du einfach in die Richtung gehst und das andere eher aus der Forschung, aber weniger aus der Praxis?
Nee, ich kam, also ich habe auch eine Zeit lang transzendentale Meditation praktiziert. Ich kam so vom Yoga, von den yogischen Meditationsformen her. Habe kurze Zen-Retreats auch gesessen, dann in der Vipassana-Meditation und MBSR als Methodik, so in den Kursen. Und meine Praxis ist sonst aber sehr am Advaita Vedanta ausgerichtet. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Also ja, so eine non-duale Praxis. Und so für mich selber sitze ich in Stille.
Also doch auch einiges ausprobiert, ne?
Ja, und versuche auch immer offen zu, also ich finde das auch immer wieder spannend, andere Sachen rein mitzunehmen und das
ist
dann, zu bereichern.
Ist es dann so, dass du manchmal auch was anderes noch praktizierst für dich oder hast du sozusagen deine Sache gefunden und die machst du jetzt sozusagen open-end, mehr oder weniger gefühlt für immer oder jetzt was weiß ich, wenn du Transzendentale gelernt hast oder andere Dinge? Dass du sagst, so, doch heute mache ich dann nochmal das oder wie
ja, das mache ich so. Genau, also ich habe so meine Praxis, die ist so immer begleitend mit dabei und nehme dann aber zwischendurch sehr gerne auch andere Sachen mit rein. Praktiziere zwischendurch auch immer mal Metta-Meditation, also liebende Güte-Meditation in Zeiten, wo ich das Gefühl habe, das ist Wohltun. Oder ich habe auch gerade so einen neuen Kurs, gibt ein neues Format nach Mark Williams, Deeper Mindfulness. Das finde ich auch sehr spannend. Habe ich jetzt über 8 Wochen gemacht, dass ich dann auch andere Ausrichtungen in der Meditation nochmal so mit in den Blick nehme und finde, das braucht zwischendurch für mich auch immer, so einfach nochmal so neue Richtungen mit reinzunehmen. Das finde ich spannend.
Schön. Und du gibst ja auch Kurse. Also auch bei dir kann man es lernen sozusagen, oder? Was kann man bei dir lernen? Erzähl uns mal ein bisschen was davon.
Genau, also ich bin ausgebildet in dem Bereich MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction nach dem Jon Kabat-Zinn. Das ist dieser Kurs, der auch als Präventionskurs gegen Stress von den Kassen bezuschusst wird. Das ist in der Forschung muss man sagen, das Format, was am besten untersucht ist, neben der Mindfulness Based Cognitive Therapy, die dann ähnlich ist, aber für Depressionen wäre. Und ich unterrichte das MBSR und Variationen in aller möglichen Art davon, also auch für Unternehmen, Workshops oder Wochenend-Workshops, aber eben basierend auf der Methode des MBSR.
Schön, okay. Und das unterrichtest du logischerweise auch live. Gibt es sowas auch online oder wie kann man denn jetzt am besten mit dir so in Kontakt kommen sozusagen?
Das gibt es tatsächlich jetzt seit noch gar nicht so langem, dass auch die Kassen die Online-Version von MBSR bezuschussen. Also ich unterrichte auch online MBSR-Kurse und in Präsenz in München.
Okay, am besten.
8 Wochen Kurse in der Gruppe.
Ah ja, okay. Und wie ist da der Zeitaufwand? Also wie ist da die Frequenz oder wie schaut das aus?
Das ist so, dass man einmal in der Woche für 2,5 Stunden mit der Gruppe zusammenkommt für 8 Sessions. Dann gibt es dazu noch einen Retreat-Tag, so einen Tag der Achtsamkeit an einem Wochenende, wo wir 6 Stunden intensiv praktizieren. Und es wird eine tägliche Praxis vorausgesetzt und die ist relativ, es ist relativ viel für den MBSR-Kurs. Es ist so eine Dreiviertelstunde am Tag, wobei wir immer schauen, auch dass wir versuchen, das realistisch in den Tag mit einzubringen.
Okay. Alle Infos wahrscheinlich am besten über deine Webseite, oder?
Ja, genau.
Ja, sehr gut. Also die verlinken wir in den Shownotes oder in der Videobeschreibung, wenn ihr das hier jetzt bei YouTube sehen solltet. Und Ja, ich bin sehr gespannt. Ich würde sehr, sehr gerne mit dir weiter auch in Kontakt bleiben, weil ich finde das einen total spannenden Austausch. Und wir haben es vorhin im Vorfeld vor der Aufnahme auch schon gesagt, ne, ich glaube, es ist so ein bisschen unser beider Weg, auch die Elemente, die Bereiche, die Wissenschaften sozusagen zu verbinden, zusammen zu führen. Und da bist du ein Paradebeispiel sozusagen, finde ich auch so auf der einen Seite als Frau, die sehr fühlig ist, so nehme ich das wahr, auf der anderen Seite einen super starken Intellekt auch hat und die Meditation als Erfahrungswissenschaft und trotzdem auch als kognitive, sonstige Wissenschaft. Das ist schon super. Das machst du ganz, ganz toll. Sehr wertvoll. Wir bräuchten noch mehr von dir. Können wir dich klonen?
Danke dir.
Ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast.
Sehr gerne. Ich danke dir, Steffen. Sehr schön.
Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.